Listen. Der Podcast der Musikhochschule Weimar.
Ich erinnere mich an meinen ersten Tag an der Musikschule, als ich halt mit großen Plänen angefangen habe und dann sich alles relativiert, sobald der Schüler den Raum betritt. Fast jede Woche kommt irgendwo ein Stellenangebot oder ein Gesuch nach Honorarkräften an der Musikschule. Meistens, oh Mist, ich habe ja wieder Gitarrenunterricht in 2 Stunden, dann setze ich mich mal hin und mache halt das, was ich eigentlich die ganze Woche machen sollte. Schüler haben eben einen ganz anderen Kopf.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar. Wir sprechen mit Angehörigen der Musikhochschule und freuen uns heute auf den Gitarristen Philipp Lang.
Hallo, ich freue mich, heute hier sein zu dürfen.
Bevor es so richtig losgeht, jeder darf sich hier vorstellen mit einem Begriff aus der Musik. Instrument, Notenwert, Tempi, was ist es bei Philipp Lang?
Tatsächlich habe ich mir überlegt, dass die Pause ganz passend ist. Am besten so eine große, ganze Pause. Ich finde es halt als Musiker sehr wichtig, den Ausgleich zu finden. Und Pausen kommen nicht häufig vor, sind aber was Besonderes. Und deswegen, finde ich, muss man da auch drauf achten. Pausen sind super wichtig, um Inspiration zu schöpfen und Kraft zu haben, um dann Anlauf zu nehmen und wieder voll reinstarten zu können.
Finde ich gut. Pausen hatten wir tatsächlich noch gar nicht im Podcast. Wo machst du die am liebsten?
Naja, also hier in Weimar ergeben sich ja ganz viele Möglichkeiten. Entweder im Ilmpark zum Beispiel oder in einem schicken Café, auf einem Spaziergang oder auch mal in Kneipen abends.
Dann füllen wir mal die Pausen mit Leben. Philipp Lang, Gitarrist, du bist schon während des Studiums als Musikschullehrer tätig, hast vorm Bundespräsidenten gespielt, den Liszt-Preis erhalten. Da hat man ja gar nicht so viele Pausen und so viel Langeweile, oder?
Die kommt eigentlich gar nicht auf, weil man muss sich ja dann in dieser Zwischenzeit, die man hat, vorbereiten oder planen oder tatsächlich einfach Kraft schöpfen für den nächsten Tag.
Meist kommt das ja mit der Musik aus dem Elternhaus. Wie bist du zur Gitarre gekommen? Durchs Elternhaus?
Ja, tatsächlich. Vor allem durch meine Mutter. Als ich ganz klein war, hat sie mir oft halt mit der Gitarre vorgesungen. Und das fand ich eigentlich unheimlich schön. Und als es dann soweit war, nach der musikalischen Früherziehung in der Musikschule zu entscheiden, was ich denn spielen soll, dann war für mich eigentlich ganz klar, das muss die Gitarre sein.
Du hast in Erfurt an der Musikschule die, ich zitiere mal, studienvorbereitende Ausbildung gemacht im Fach Gitarre.
Ich war, glaube ich, 15, 16, als ich da eingestiegen bin. Und da hatte ich halt bei Professor Jürgen Rost an der Hochschule schon Gitarrenunterricht. Und dann habe ich unterbrochen mein Abi gemacht. Dann musste ich Zivildienst machen, habe währenddessen das 2. Jahr von dieser Studienvorbereitung absolviert. Und das war auch super. Dann habe ich die Aufnahmeprüfung auch hier gemacht und hatte auch bestanden und den Studienplatz sicher. Aber ich war mir damals sehr, sehr unsicher mit dem Musikstudium und was die Zukunft so bringen soll. Also ich hatte ziemlich viele Zweifel, ob das denn das Richtige für mich ist, und dann habe ich es am Ende nicht gemacht und mich für ganz viele andere Alternativen interessiert, und dann am Ende wurde es Wirtschaftsfranzösisch in Zwickau. Habe halt irgendwie was ganz anderes studiert und das habe ich 4 Jahre gemacht, unter anderem dann auch in Frankreich gelebt. Dann habe ich Politikwissenschaft im Master in Jena studiert, aber immer halt schon mit dem Auge immer nach Weimar geschielt und mir gedacht, ach, das wäre so schön, und viele Freunde von mir haben es halt auch gemacht und hatten halt so ein unheimlich tolles Studium, aber sicher war ich mir da noch nicht. Und dann habe ich 2 Jahre in der freien Wirtschaft gearbeitet und im Management. Und da spätestens habe ich dann gemerkt, dass ich meine Energie und meine Lebenskraft doch lieber in meine Leidenschaft stecken möchte. Und habe dann spät, aber sehr entschieden, mich nochmal für die Aufnahmeprüfung angemeldet und war überglücklich, dass ich mein Leben dann 2017 auf einen Schlag komplett veränderte wieder.
Was waren das für Zweifel? Ich meine, auch in der freien Wirtschaft kann ja ein Unternehmen den Bach runtergehen.
Ja, spannend, dass du das sagst. Ich habe jetzt hier in Weimar an der Musikhochschule viele Musikerinnen kennengelernt, die aus einem Musikerelternhaus kommen. Und das macht eben auch nochmal einen Unterschied. Meine Eltern hatten eben auch viel Skepsis und die hatten halt ihre Zweifel, beziehungsweise konnten mich da nicht so bestärken, weil sie auch nicht so vom Fach sind, und das war gar nicht Selbstverständlichkeit. Und bei anderen habe ich halt gemerkt, ist es halt einfach, mach einfach das, was dich glücklich macht, und das wird schon laufen, aber das ist vielleicht so ein Background, den andere haben und ich halt nicht, und deswegen habe ich mich da eher in dieser typischen Rolle gefühlt, naja, ich muss halt was machen mit Zukunft, und da ist halt Wirtschaft zumindest damals das Naheliegende gewesen. Heute würde ich das überhaupt nicht mehr so entscheiden, aber und ich bin auch der Meinung, dass jeder einfach seine Nische finden wird und auch sein Auskommen. Aber das war halt damals anders. Da habe ich sehr wirtschaftlich gedacht bei meiner Studienfindung und meiner Joborientierung.
Wenn es nicht zu persönlich ist, was hat denn die Familie gesagt?
Naja, also meine Eltern oder meine Familie, die waren schon oft so von wegen brotloser Kunst. Aber am Ende haben sie halt natürlich gesagt, sie unterstützen mich in allem und ich soll machen, was mich glücklich macht. Aber ich habe eben auch viele Freunde gehabt, die halt dann tatsächlich hierher gegangen sind nach Weimar und hier studiert haben und mit denen ich theoretisch zusammen hätte studieren können, die das gemacht haben. Die haben auch zu mir gesagt, naja, aber wenn du jetzt schon solche Zweifel hast, dann mach's lieber nicht.
Dann kam aber Tag X, dann doch zu sagen, Musik, Gitarre wird studiert. Was ist passiert?
Zum einen bin ich halt über all die Jahre der Musik natürlich treu geblieben und habe in vielen Musikprojekten mitgewirkt, sei es im Landesjugendzupforchester als Dozent sogar oder in Gitarrenensembles oder in Kammermusikformationen, habe ich trotzdem Musik gemacht und habe halt gemerkt, dass das einfach zu meinem Leben auf jeden Fall gehören muss und dass das ohne auch für mich gar nicht geht. Auf der anderen Seite bin ich halt über meinen beruflichen Werdegang, bin ich dann über viele Stationen in Leipzig gelandet, eine meiner Lieblingsstädte. Und ich weiß noch, sehr beseelt hat mich damals, glaube es war 2016, das Weihnachtsoratorium mit den Thomanern und dem Gewandhausorchester. Und das fand ich einen ganz, ganz besonderen Moment, das zu erleben. Und da habe ich schon gefühlt, dass ich irgendwie vielleicht doch in diese Richtung gehen muss. Und dann waren es tatsächlich wieder diese Freunde, die halt eben genau Gitarre studiert haben in Weimar und die das quasi durchgezogen hatten. Und dann habe ich halt gesehen, wie sie im Berufsleben sind und alle sehr glücklich und genug Zeit, um auch noch Musiker zu sein und nicht nur Pädagoge, weil als Gitarrist ist man nun mal zwangsläufig an der Musikschule, aber ich finde das auch wunderbar. Jedenfalls habe ich dabei gesehen, wie erfolgreich man sein kann und wie fest im Sattel man finanziell auch sitzt. Einfach Musikschulen sind nicht mehr so irgendwie in der schlechten wirtschaftlichen Lage, wie sie mal waren. Ich erinnere mich 2008, also zu meiner Zeit, als ich mich so entscheiden musste, da gab es halt irgendwie viele Kürzungswellen und aktuell ist der Zeitgeist wieder ein bisschen anders, dass die Tendenz mehr zu Festanstellungen geht. Und es gibt zum Beispiel dieses Musikschulgesetz jetzt in Thüringen und das hat natürlich auch ganz viele positive Effekte auf die Musikschulen im Hinblick auf Festanstellungen und deswegen ist die Situation jetzt natürlich auch eine ganz andere, aber auch so hätte ich trotzdem diesen Weg eingeschlagen.
Gehen wir nochmal ein Stück zurück. Brotlose Kunst, dieses Wort fiel gerade. Wie wichtig ist die wirtschaftliche Situation für die Wahl des richtigen Studiums?
Auf der einen Seite bin ich mittlerweile schon der Einstellung, dass man niemals einen Studiengang nicht wählen sollte, nur weil er vielleicht nicht wirtschaftlich das Rentabelste am Ende für einen selber ist, weil man da halt nicht so viel verdient oder so. Ich denke halt, jeder wird irgendwie seine Nische finden. Man muss natürlich auch das Studium nutzen, nicht nur um fleißig zu studieren und zu üben, sondern auch um zu netzwerken. Und das habe ich halt sehr, sehr viel gemacht. Aber auf der anderen Seite möchte ich jetzt mal die These in den Raum stellen, dass vor allem Gitarristen, aber alle Musiker nebenher sehr leicht sich was dazu verdienen können und ihren Lebensunterhalt bestreiten können an Musikschulen. Und wie ich sehe, machen das ja auch alle. Und man verdient relativ gut. Es gibt mittlerweile Honorare, die sind, naja, ich möchte nicht die Honorare jetzt loben, die sind nicht besonders hoch, vor allem im Osten nicht. Da könnte schon noch auf jeden Fall was gehen. Und davon zu leben komplett, also auch später nach dem Studium, ist sicherlich dann, da wird es dann schon prekär, aber als Student kann man sich sehr gut nebenher ein Honorar verdienen. Und das gehört ja irgendwie auch zum Studieninhalt dazu. Also man bildet sich dabei ja auch fort für das Studium. Also man macht halt schon sehr viel aktiv. Man arbeitet nicht einfach in irgendeiner Pommesbude, sondern in der Musikschule. Und das hat halt immer mit dem Fach zu tun. Und ich finde, man lernt für sich selbst und für seine künstlerischen Aktivitäten so viel dazu beim Unterrichten mit Schülern und Schülerinnen, dass ich denke, dass das halt eigentlich eine hervorragende Möglichkeit ist, sich schon ein finanzielles Standbein zu schaffen und ja, pädagogisch zu wirken.
Bevor wir gleich zum Thema Musikschule explizit nochmal kommen, hast du gerade das Wort Netzwerken verwendet. Wie und wo mache ich das denn?
Eine spannende Frage. Natürlich, wenn jemand frisch gerade im ersten Semester ist, den wird das wahrscheinlich sogar abschrecken, das Wort, weil er dann denkt, oh mein Gott, ich muss jetzt rumrennen und muss irgendwie Leute ansprechen. Aber so ist es ja nicht. Man wird ja angestoßen. Wichtig ist, glaube ich, einfach mit offenen Augen und offenen Ohren durch die Hochschule zu gehen und nicht nur mit Scheuklappen und irgendwie zu denken, ich muss jetzt hier irgendwie nur studieren, sondern es ist auch wichtig, irgendwie sich umzuhören. Es gibt tolle Projekte nebenher, zum Beispiel der Yiddish Summer. Das ist zum Beispiel auch eine hervorragende Möglichkeit, um Leute aus aller Welt kennenzulernen, aber eben auch viele aus Weimar und deren Lebensläufe kennenzulernen und daraus vielleicht selber einen Nutzen ziehen, klingt jetzt so wirtschaftlich gedacht, aber einfach davon profitieren, dass man halt so einen Erfahrungsschatz dann zusammen hatte. Ich finde es auch ganz wichtig, dass man sich irgendwo engagiert in den Gremien. Diese Hochschulselbstverwaltung ist ja auch eine große Chance, mitgestalten zu können, aber auf jeden Fall auch wieder mit Professorinnen und Professoren in Kontakt zu treten, aber auch mit anderen Studierenden und zu sehen, wie die ticken und sich selber eine Meinung dazu zu bilden und mehr Durchblick zu haben über die Dinge, die an der Hochschule passieren. Ich habe das halt viel gemacht und ich werde die nächsten Jahre auf jeden Fall davon zehren können, indem ich halt Kontakte habe, sei es für Konzerte, sei es für Fragen aller Art und Ansprechpartner zu haben für jede Situation, die sich einem Musiker ergeben.
Netzwerken ist das eine Wort, Selbstvermarktung das andere. Wie wichtig ist das?
Ja, Selbstvermarktung klingt halt irgendwie etwas technisch oder etwas sperrig. Aber für viele in der Lebensrealität, ich meine, viele haben einen Instagram-Account, auch auf YouTube zum Beispiel. Und viele bauen sich da schon vielleicht unbewusst eine kleine Plattform auf. Und indem sie Videos hochladen, machen sie sich sichtbar. Und das ist heutzutage, hat einen großen Stellenwert. Selbstvermarktung kann auch heißen, weiß ich, mal seinen Lebenslauf zu checken, ob der halt konform ist, wenn man sich denn mal irgendwo bewerben will. Für Musiker ist es halt wichtig, vor allem sich sichtbar zu machen. Man macht ja viel und schafft ganz viel und kreiert neue Dinge und es ist, glaube ich, auch wichtig, dass man darauf aufmerksam macht.
Bevor wir gleich über die Tätigkeit an der Musikschule nochmal ganz en Detail sprechen, machen wir mal eine Schnellfragerunde.
Oha, okay, ich bin gespannt.
Weimar ist für mich
Entspannung.
Wenn du dir ein Land aussuchen könntest, in welchem du leben würdest, es wäre
Frankreich.
Privat höre ich Musik von
Gott, dass mich so eine Frage jetzt aus dem Konzept bringt. Also ich kann das nicht so spezifizieren. Ich habe einen ganz breiten Musikgeschmack und ich höre mal gerne Rockmusik und ich höre aber auch mal gerne einfach Chill-Out-Musik, aber oft höre ich Musik zum Entspannen. Also es muss meistens irgendwie für mich einen spirituellen Faktor befriedigen.
Und was geht gar nicht?
Deutschrap.
Welchen Job würdest du an der Hochschule gerne mal machen?
Öffentlichkeitsarbeit.
Und warum?
Da sind wir wieder bei der Selbstvermarktung. Ich finde das Thema wichtig, wie sich die Hochschule nach außen präsentiert und was ihnen wichtig ist, das darzustellen. Also wie man sich darstellt und wie man sich präsentiert und was da im Fokus gerückt wird.
Dein Lieblingsort an der Musikhochschule?
Ja, natürlich das Schloss Belvedere, das ganze Areal.
Und eine Begegnung in deinem Leben, die dich sehr inspiriert hat?
Ich muss sagen, aktuell ist mein Professor Ricardo Gayen für mich große Inspirationsquelle, weil er mich einfach immer da abholt, wo ich bin. Also nicht nur gitarristisch, nicht nur musikalisch, sondern auch mental. Also oftmals ist so ein Hauptfachunterricht ja auch, grenzt schon ans Philosophische. Und man führt natürlich auch Gespräche über die ganze Musikerwelt und den Werdegang. Und er hat mich in diesen letzten Jahren sehr bestärkt. Das ist auf jeden Fall ein Mensch, der mich sehr positiv beeinflusst hat in den letzten Jahren.
Nimmt man da auch was mit in die eigene Lehrtätigkeit? Ich meine, du bist ja aktiver Musikschullehrer.
Naja, im gleichen Maße funktioniert es natürlich nicht, aber man nimmt ja ganz viel auf sehr hohem Niveau mit, was man dann unterschwellig in den Unterricht einbinden kann, den man selbst durchführt.
Und was zum Beispiel? Also was funktioniert bei den kleinen Kindern immer?
Also mein Professor hat in seinem Raum immer so einen Gymnastikball, auf dem er selber gerne sitzt und auch irgendwelche Übungen macht. Aber ich weiß noch, in meiner ersten Stunde, glaube ich, hatten wir beide so einen Ball und haben wir uns halt hingestellt und uns mit diesen Bällen durch den Raum geschubst. Und damit wollte er mir quasi demonstrieren, wie, naja, er spricht immer vom Gravitationsfeld des Handgelenks in der linken Hand und wie beweglich das ist und wie wichtig ist, dass das flexibel ist, aber doch so einen festen Standpunkt hat. Also, und das habe ich natürlich mit Schülern auch schon gemacht und das ist natürlich für die eine große Spielerei, aber es, am Ende bleibt ja was hängen und ist immer eine Erinnerung da und ich glaube, irgendwann werden sie auch darauf zurückblicken und sich erinnern, was es damit auf sich hatte.
Nun ist es ja so, nach dem Studium würden viele gerne ins Orchester und dann stellt man fest, hups, also so viele Möglichkeiten, / Orchester gibt es ja gar nicht, um alle aufnehmen zu können. Dann die Musikschule, die Pädagogik, das ist ja nun auch nichts für jeden, oder?
Nee, nicht jeder ist gleich und ich finde das auch total okay, wenn Leute halt für sich entscheiden, dass irgendwie die Pädagogik, das ist vielleicht ja ein nettes Zubrot, aber das ist auf jeden Fall nicht ihre Hauptaktivität und das kann ich voll nachvollziehen. Aber wir als Gitarristen, du als Akkordeonist wirst das vielleicht auch verstehen, wir sind halt keine Orchesterinstrumente und deswegen ist für uns, also unser Berufsfeld schließt auf jeden Fall die Pädagogik mit ein. Und für mich war das halt von Anfang an klar, ich werde mal in der Musikschule arbeiten. Das ist aber auch etwas für mich, was kein Kompromiss ist, sondern das tue ich total gerne. Und das gibt mir selber viel Kraft für mein Leben. Und ich finde es total bereichernd, mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten. Und wenn man vor allem was schaffen kann, wo sie, also ein Wohlfühlort in der Musikschule, wenn man es schafft, dass die Musikschule für sie ein Ort ist, wo sie gerne hinkommen und sich gerne treffen und Freunde kennenlernen, dann habe ich irgendwie alles geschafft als Pädagoge, was ich wollte, dass sie halt gerne Musik machen und gerne an diesen Ort kommen. Aber natürlich haben wir oft Gespräche geführt im Studium oder führen sie auch noch. Und ja, ich kann die Leute verstehen und also ich selber, ich glaube, ich maße mir an, jetzt zu wissen, wie der Weg ablaufen würde. Man müsste halt wirklich sehr, sehr viel investieren in Übezeit, in Wettbewerbe, dann nur von Konzerten leben zu können. Es ist heute sehr, sehr schwer, aber es ist bestimmt möglich. Also ich kenne einige, die schaffen das und da zücke ich wirklich einen Hut, aber ich glaube, für mich wäre das nicht mehr so die Perspektive.
Dann bleiben wir mal beim Weg der Musikschule. Vielleicht mal als Service, wenn Studierende gerade zuhören und sagen, ja, das wäre auch was für mich. Kann man da was falsch machen?
Also falsch machen kann man eigentlich gar nicht so viel. Man bewirbt sich einfach an Musikschulen und meistens in diesen Kreisen, in denen man so ist. Also wir haben zum Beispiel so eine WhatsApp-Gitarristengruppe und dort wird ständig, also fast jede Woche kommt irgendwo ein Stellenangebot oder ein Gesuch nach Honorarkräften an der Musikschule, wie ich es aus den Musikschulen kenne. Also ich selber bin ja in Sommer da festangestellt und an einem Tag noch in Erfurt und in beiden Musikschulen breitet man die Arme offen aus für neue Unterstützung seitens der Studierenden.
Das klingt ja nach einer Menge Arbeit, also im wahrsten Sinne. Zum Studieren bleibt da genug Zeit?
Am Vormittag hat man ja trotzdem noch frei und kann man halt auch super Hauptfachunterricht nehmen und hat auch genug Zeit zu üben. Also es war sehr, sehr stressig und es war sehr voll der Plan, aber ich habe es auch geschafft, letztes Jahr meinen Abschluss zu spielen und dafür ausreichend zu üben. Es ist ja, weiß Gott, nicht so, dass man als Pädagoge an der Musikschule irgendwie den ganzen Tag verplant hat. Da kann ich jedem die Angst nehmen, der denkt, dass er da irgendwie nicht dann genug Zeit hat irgendwie zum Üben. Und die meisten, die ich kenne, arbeiten 1 bis 2 Tage und haben dann immer noch genug Zeit.
Und für alle, die jetzt Lust bekommen haben, an die Musikschule zu gehen, Stichwort Finanzen, zählt man da jetzt als festangestellt, weil du hast gerade erwähnt, Festanstellung und Honorar, das beißt sich doch so ein bisschen. Kannst du das nochmal erklären?
Sehr gerne. Also man zählt tatsächlich als Freiberufler, wenn man Honorarlehrer ist. Also das ist eben der Anfang als Gitarrist oder als Musiker, wenn man halt unterrichten möchte. Dann kriegt man einen Honorarvertrag mit der Musikschule und ist aber frei in der Unterrichtsplanung, also wann man den Unterricht macht. Mir wurde sogar gesagt, dass man theoretisch sogar frei ist, wo man das dann macht. Aber die Musikschulen wollen natürlich, dass man das in ihren Räumlichkeiten macht, dass es einfach auch eine Bindung zu dem Haus gibt, sonst könnte man es ja komplett schon privat machen, dann kriegt man ein Honorar. Das etwas Blöde daran ist, dass man halt dann eben auch nur für das bezahlt wird, was man tatsächlich gearbeitet hat. Das heißt, wenn man krank ist, hat man keine Lohnfortzahlung und Ferien sind nicht bezahlt, Feiertage. Und wenn der Schüler länger ausfällt, na doch, da kriegt man es bezahlt sogar. Aber wenn man selber krank ist, jedenfalls nicht. Und das ist halt im Grunde auch das große Manko und dass halt keine Sozialversicherungen gezahlt werden. Dafür gibt es dann die Künstlersozialkasse, auch KSK genannt, in der man sich anmelden kann, wenn man den Großteil seiner Arbeitszeit oder den Großteil seines Einkommens mit freiberuflicher Tätigkeit ausfüllt. Also für Honorarkräfte ist es auf jeden Fall eine gute Option, weil dann zählt quasi die KSK als der Arbeitgeber und übernimmt dann diese Hälfte des Krankenkassenbeitrags. Und das nimmt einen natürlich ganz viel ab. Und dadurch zahlt man auch schon ein und muss sich keine Sorgen machen über eine private Krankenversicherung oder diese Beitragszahlungen, die ja dann doch recht hoch sind.
Kommen wir mal zur eigentlichen Tätigkeit in der Musikschule, also zum Unterrichten. Wie motivierst du eigentlich kleine Kinder? Also es gibt doch sicherlich auch diejenigen, die von Woche zu Woche einfach nicht üben oder auch mal wochenlang oder gibt es die nicht mehr?
witzig. Der war gut. Nein, man muss schon sagen, also ein Großteil der Schüler ist jetzt nicht der Musterschüler, der halt irgendwie jeden Tag sich hinsetzt und eine halbe Stunde Gitarre übt, sondern die meisten Schüler sind halt eigentlich wie ich selber früher. Die ersten 5 Jahre, glaube ich, habe ich mich auch mehr hingeschleppt. Meistens, oh Mist, ich habe ja wieder Gitarrenunterricht in 2 Stunden. Dann setze ich mich mal hin und mache halt das, was ich eigentlich die ganze Woche machen sollte. Aber ich glaube, dadurch habe ich halt gut Blattspielen gelernt zum Beispiel. Und irgendwann hat es dann eben Klick gemacht. Und deswegen bin ich auch ein großer Freund dessen, dass man mit viel Enthusiasmus und Spaß einfach den Schülern vermittelt, dass sie einfach dranbleiben sollen und dass es irgendwann Klick macht und sie vielleicht selber checken, dass das auch ganz entspannend sein kann oder dass das auch ein ganz toller Zeitvertreib ist. Für mich ist auf jeden Fall auch ganz wichtig, dass man einen persönlichen Bezug herstellt. Das gibt mir viel mehr Möglichkeit, den Schüler zu motivieren, weil ich dann halt sehe, okay, wie ist denn der Zeitplan oder wie ist denn die mentale Verfassung? Dann schafft man eben diese Atmosphäre, dass der Schüler halt auch gerne in den Unterricht kommt und sich wohlfühlt und sich dann auch vielleicht traut, das ein oder andere Stück zu spielen, was er noch nicht so super beherrscht und das aber trotzdem dann erarbeiten möchte.
Gab es am Anfang auch so Überraschungsmomente? Also du bist das erste Mal in die Musikschule gekommen und sollst unterrichten?
Ja, tatsächlich. Ich kam ja, also das ist ja auch ein Punkt, warum ich am Ende doch Musik studiert habe, weil ich halt gemerkt habe im Managementberuf, dass ich ganz viel Spaß daran habe, Leute anzulernen oder Leuten Dinge zu erklären und sie dabei zu begleiten, und habe dann gemeint, naja, dann wird das doch mit Schülern auch gut klappen. Das war natürlich eine Überraschung, wenn du mit Erwachsenen irgendwie im Managementbereich arbeitest, die sind natürlich ganz beflissen. Und bei Schülern ist es alles ein bisschen anders. Die haben halt eben ihren Kindskopf und irgendwie ganz andere Flausen im Kopf und erzählen. Also es gibt Schüler natürlich, die sind still, und es gibt andere Schüler, die kommen in den Unterricht und plappern dich voll und erzählen dir, was heute auf dem Pausenbrot war und was in der Schule los war, ohne dass du danach gefragt hast. Und ich finde, das ist aber auch was ganz Erfüllendes, wenn nicht so ein Menschlein manchmal einfach so voll plappert und du eigentlich dir einen Unterricht irgendwie geplant hast und merkst, es hat schon wieder hinten und vorne nicht gepasst, weil irgendwie hat der Schüler nicht aufgehört zu quasseln. Und wenn du so einen Sechsjährigen da sitzen hast, der dir halt gerne was erzählt, dann bist du eben auch mal der nette Onkel, der sich das halt erzählen lässt. Ich erinnere mich an meinen ersten Tag an der Musikschule, als ich halt mit großen Plänen angefangen habe und dann aber gemerkt habe, dass sich alles relativiert, sobald der Schüler den Raum betritt, weil in dem Moment zählt halt nur der Schüler, und wenn der Schüler halt dir irgendwas erzählen will, naja, dann musst du halt eben erzählen lassen erstmal. Und Schüler haben eben einen ganz anderen Kopf.
Und jetzt nochmal einen allerletzten Tipp für alle, die jetzt Blut geleckt haben, in die Musikschule zu gehen.
Mach doch einfach mal drauf los und stell fest, wie du dich selber dabei findest. Aber bei all dem sollte man nicht vergessen, den Spaß an der Sache zu behalten und dass man seine eigenen Leidenschaft, weil die haben wir ja alle für die Musik und für das Instrument, und dass man die auch zeigt, dass man sich auch traut, das dem Schüler zu zeigen, wie sehr man selber dafür brennt, auch von sich selber zu erzählen, auch von Herausforderungen, vor denen man heutzutage noch steht, aber auch schon immer stand. Und das holt ja die Schüler auch ab, und dann merken sie, aha, der Lehrer ist ja irgendwie auch nur ein Mensch und hat ja auch mal die Probleme gehabt, die ich hatte. Und das ist dann für den Schüler viel mehr die Möglichkeit, davon zu lernen, dass das und zu merken, okay, ich könnte es auch mal so weit schaffen. Ich muss nur dranbleiben.
Listen. Der Podcast der Musikhochschule Weimar.